David und Jesus, eine große Prophezeiung. Wir sind ja in der Reihe David, Leben mit Gott, und heute geht es um eine große Prophezeiung aus dem 2. Samuelbuch, Kapitel 7. Wir haben in der vergangenen Woche unter dem Titel David und Absalom Familienkonflikte, da hat uns Wolfgang Winkler so manchen Missstand in Davids Haus nahegebracht. Es ging darum, dass er als Vater oft versagt hat, seinen Töchtern und Söhnen gegenüber, nicht geholfen hat, zu Unrecht, das in seinem Haus passiert ist, geschwiegen hat, dem Bösen keine Grenzen gesetzt hat. Und als der Tobi Falks über David und Bathseba Versuchung und Selbsterkenntnis geredet hat, das war vor 3 Wochen, da ging es auch um David und sein, ja, oft selbst zügelloses Verhalten gegenüber Frauen, um Ehebruch und Mord und auch um Reue. Also ihr seht, wir haben in den vergangenen Wochen eine ganze Menge von Davids Schwächen mitbekommen. David, dieser große König, der so voller Abgründe war. Aber wir haben auch seine Stärken kennenlernen dürfen. Und manchmal haben wir uns vielleicht ein ganz kleines bisschen selbst wiedergefunden in dieser schillernden Persönlichkeit, die so voller Gaben war, voller Potenzial, aber eben auch voller Abgründe. Unser heutiger Predigttext handelt davon, wie Gott trotz aller Schuld, trotz aller Verfehlungen und Charakterschwächen Davids Erbarmen mit ihm hat und ihn nicht fallen lässt. Aber er schafft auch etwas ganz Neues, weil er weiß, ja, Davids Königtum, das ist letztlich nicht für die Ewigkeit bestimmt. Und es braucht eine neue Art von Königtum. Ein Königtum, das Gott wirklich die Ehre gibt. So wie David das, weil er eben ein fehlbarer Mensch war, nie vermocht hat. Wir wollen euch jetzt gleich mit hineinnehmen, und da habe ich Leute gebeten, die uns gemeinsam den Bibeltext vorlesen in diesen Predigttext aus dem 2. Samuelbuch Kapitel 7, und wir lesen euch das mit verteilten Rollen vor.
Als nun der König David in seinem Haus saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor all seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan.
Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhaus. Die Lade Gottes aber wohnt unter Zeltdecken.
Nathan sprach zu dem König.
Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir.
In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan.
Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt, seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit allen Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Ritter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun zu meinem Knecht David sagen, so spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel. Und ich bin mit dir gewesen, wo immer du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es da selbst wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden, und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir, und dein Thron soll ewiglich bestehen.
Als Nathan all diese Worte und diese Vision David gesagt hatte, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach:
Wer bin ich, Herr, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Aber nun hast du das noch für zu wenig gehalten, Herr, Herr, und hast dem Hause deines Knechtes sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben, und das nach Menschenweise, Herr, Herr. Und was soll David noch mehr reden mit dir? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du alle diese großen Dinge getan, dass du sie deinem Knecht kundtust. Darum bist du groß, Herr, Herr. Denn es ist keiner wie du und ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, es zu erlösen, dass es sein Volk sei, und ihm einen Namen zu machen und für euch so große und furchtbare Dinge zu tun, Völker und ihre Götter zu vertreiben vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel zubereitet, dir zum Volk in Ewigkeit, und du, Herr, bist ihr Gott geworden. So bekräftige nun, Herr, Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast. Und tu, wie du geredet hast. So wird dein Name groß werden in Ewigkeit, dass man sagen wird, der Herr Zebaoth ist Gott über Israel und das Haus deines Knechtes David wird bestehen vor dir. Denn du, Herr Zebaoth, du Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dass er dies Gebet zu dir gebetet hat. Nun, Herr, Herr, du bist Gott, und deine Worte sind Wahrheit. Du hast all dies Gute deinem Knecht zugesagt. So fange nun an und segne das Haus deines Knechts, dass es ewiglich vor dir sei, denn du, Herr, Herr, hast's geredet, und mit deinem Segen wird deines Knechtes Haus gesegnet sein, ewiglich.
Ja, vielen Dank. Jetzt habt ihr schon eure Bibelportion für die ganze Woche bekommen. So viel war das jetzt. Vielen herzlichen Dank. Ja, eine Beobachtung am Rande zuvor. Ihr habt vielleicht gemerkt, als wir es jetzt mit verteilten Rollen gelesen haben, die größten Redeanteile hatten Gott und David. Und der Erzähler kam gleich danach und dann der Nathan, der eigentlich der Nachfolger von Samuel ist, ein großer Prophet. Der hat eigentlich am wenigsten gesagt. Das ist mir so aufgefallen, als wir den Text gehört haben. Nathan sagt im Grunde genommen am Anfang ja nur einen Satz aus sich selbst heraus. Ja, David, tu alles, wenn du willst, bau Gott ein Haus, mach das. Und selbst dieser eine Satz wird dann noch von Gott berichtigt, als Gott zu ihm kommt. Vielleicht kennt ihr das manchmal fühlen wir uns auch so. Aber dennoch läuft im Grunde genommen die ganze Kommunikation zwischen David und Gott letztlich über Nathan. Das finde ich sehr interessant. Er ist der Vermittler. Er hört und was er hört, das gibt er weiter. Also David spricht ja erstmal zu Nathan und Nathan spricht dann zu David. Dann kommt aber Gott und redet zu Nathan und er sagt dem David so und so. Nathan spricht wieder zu David und David spricht zu Gott. Da schließt sich der Kreis. Also Nathan ist so eine wichtige Schlüsselfunktion. Das zeigt mir, dass wir Leute brauchen, manchmal vielleicht öfter als wir denken, die auch weise sind. Nicht nur alt an Jahren, sondern auch weise, man kann auch in jungen Jahren weise sein, weise in der Beziehung zu Gott. Also auch Vermittler, die einem vielleicht mal einen guten geistlichen Rat geben, die geistlich gereift sind, die für uns und mit uns auf Gott hören. Es gibt ja manchmal Zeiten in unserem Leben, da scheint Gott zu schweigen oder wir hören ihn irgendwie nicht, warum auch immer. Vielleicht, weil wir auch wütend sind auf Gott. Irgendwie scheinen wir unsere Ohren für Gott dann verschlossen zu haben. Oder vielleicht haben wir uns auch manchmal zu weit von Gott entfernt, um ihn zu hören. Aber da sind eben solche Leute auch gut, solche weisen Menschen, denen wir sagen können, du, mir fällt es schwer, Gott zu hören. Hör du doch für mich auf Gott mal. Rede mit mir und lass uns zusammen beten. Und natürlich muss man alles prüfen, was auch von Menschen kommt, weil wir sind ja alle fehlbar. Aber Gott hat uns nicht umsonst in die Gemeinschaft hineingestellt, dass wir einander aufhelfen, wenn einer mal fällt. Und wenn einer mal gerade nicht beten kann, dann können wir für ihn beten und wir für diese Person mit auf Gott hören. Natürlich enthebt uns das nicht der Tatsache oder enthebt uns das nicht dessen, dass wir ja doch selber das Gespräch mit Gott suchen müssen. Und das macht der David ja auch am Ende. Also er redet dann nicht wieder zu Nathan, Nathan sagt doch jetzt Gott mal laber, 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 sondern er redet direkt zu Gott. Und das ist das, worauf es eigentlich immer ankommt, dass wir natürlich auch das direkte Gespräch mit Gott suchen. Aber dennoch fand ich diese Rolle von Nathan sehr interessant. Weise Menschen sind auch manchmal Menschen, die gar nicht viel sagen, aber die anderen helfen, mit Gott in Kontakt zu kommen. Solche Menschen brauchen wir im Leben unserer Gemeinde und in unserem eigenen Leben. Ja, nun möchte ich ein paar von den wichtigsten Versen anschauen, hauptsächlich die Verse aus der Rede Gottes. David hat ja dann geantwortet, das ist quasi wie ein Psalm, den er dann geantwortet hat, aber ich möchte mit euch ein paar Sachen durchgehen, angefangen bei Vers 2. Da sagt der David, siehe, ich wohne in einem Zedernhause, die Lade Gottes aber wohnt unter Zeltdecken. Also David hat ja alle möglichen Fehler gehabt, aber er konnte auch manchmal echt demütig sein. Und ich finde, hier zeigt sich so eine gewisse Demut. Er sieht, ja, er hat sich sein Nest gemacht, er lebt gut, aber die Lade Gottes und die Bundeslade, die war ja für die Israeliten ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Die haben jetzt nicht geglaubt, dass Gott in der Bundeslade wohnt, ja, aber das war irgendwie ein Ort der besonderen Gegenwart Gottes. Und diese Bundeslade, die wohnte unter Zeltdecken, sagt David. Und das, da denkt er, das ist irgendwie für Gott nicht würdig. Gott hat was Besseres verdient. David will Gott die Ehre geben. Er will es Gott so richtig schön machen. Und das finde ich lobenswert. Und ich habe mich gefragt, ja, ist das in meinem Leben auch so? Will ich auch das Beste für Gott? Will ich Gott auch mein Bestes geben? Es ihm schön machen sozusagen mit meinem Leben, ihm Freude bereiten. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Genau, das ist das die Lade, wie sich das die Künstler mal so vorstellen. Das war ein englischer Künstler, der das vor 100 Jahren ungefähr gemalt hat. Also wir haben ja genaue Beschreibungen der Bundeslade in der Bibel. Und es gibt ja dann, ne, Jäger des verlorenen Schatzes und so. Wer da der Fan von ist, der weiß, schließlich wurde die Bundeslade gefunden. Naja, Scherz. Nein, also sie ist irgendwann verloren gegangen. Aber es war eigentlich etwas aus Akazienholz, eine Truhe vergoldet mit zwei Keruben, zwei Flügelwesen, zwei Engel obendrauf. Und die taucht schon ganz früh auf. Bei Mose natürlich auch hier ist sie zu sehen, wie sie gerade über den Jordan in das für die Israeliten gelobte Land zieht. Kleine Bibelkunde, die Bundeslade. Die Bundeslade war ja natürlich mit Mose gewesen und war ein riesiges Ding. Aber sie hat auch einige Zeit in Kiriat Jearim verbracht, von wo aus David sie dann wiederholte. Ich will euch das nur sagen, damit ihr wisst, das ist jetzt nicht das La La Land oder so, sondern das gibt's wirklich. Also all diese biblischen Orte, die können wir heute noch anschauen. Und man weiß auch ziemlich genau, wo Kiriat Jearim war. Da ist heute eine Kirche gebaut, die ihr da seht, ist natürlich etwas moderner, aber es gibt da eine ganz, ganz alte Kirche aus der Kreuzfahrerzeit, die den Ort bezeichnet, wo der Tradition nach, der jüdischen und der christlichen Tradition nach, die Bundeslade lange Zeit stand, bevor David sie nach Jerusalem holte. Und da haben wir ja, das kennen wir aus vielleicht noch aus dem Kindergottesdienst, das soll jetzt der David sein mit der Bundeslade. Er tanzte dann vor der Bundeslade her und holte sie nach Jerusalem hinein, weil er ja da seine Hauptstadt aufgeschlagen hatte und tanzte da so und seine Frau verachtete ihn dafür. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Wenn ihr wollt, lest es mal nach. Also die Bundeslade war David so wichtig, auch für sein Königtum natürlich. Es war vielleicht auch ein politischer Schachzug gewesen, aber sie war ihm es war ihm wichtig, dass da wo Gott sich in seiner Gegenwart zeigt, dass das ihm ganz nahe ist, bei ihm ist. Also er wollte quasi Gott zu sich holen nach Jerusalem. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids, lesen wir im ersten Chronikbuch, und bereitete der Lade Gottes eine Stätte und schlug ein Zelt für sie auf. Das Zelt war ein sehr, wir haben keine Bilder davon, aber es war ein sehr einfaches Zelt. Und das hat David ja gesagt, siehe, die Lade Gottes wohnt in einem Zelt und ich wohne in einem tollen Haus. Ich möchte ihr was Schönes bauen. Ich möchte, dass Gott in einem schönen Haus wohnt. Also so ungefähr hat es ausgesehen, das Zelt, was David hatte, vielleicht aus Ziegenhäuten, aus dunklen Ziegenhäuten. Und das ist nicht eines Königs würdig und schon gar nicht des himmlischen Königs. Und deswegen sagte David, nein, also Gott soll es besser haben. Das ist jetzt kein Zustand mehr. Später dann, ein Blick noch voraus, hinter David wurde die Lade unter seinem Sohn Salomo in den Tempel gebracht. Salomo hat ja dann einen großen Tempel gebaut. Und hier sehen wir das mal, da gab es dann das Allerheiligste. Im Grunde genommen wurde der Tempel extra für die Bundeslade gebaut. Und da hatte die Lade dann, wie ihr seht, einen wunderschönen Platz. Wurden noch so zwei riesige Flügeltiere dazu gebaut und da stand sie dann. Und dann durfte, glaube ich, der Hohepriester nur einmal im Jahr zur Lade hineingehen. Und wie das dann später wurde, das hören wir gleich noch. Ja, Nathan sprach zu dem König: Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. So geht es weiter. Das war jetzt ein kurzer Exkurs zur Bundeslade. Da fällt mir auf, dass Gott ja immer noch für David ist, bei David ist. Auch wenn David ziemlich viel falsch gemacht hat in seinem Leben. Und ich finde das unglaublich tröstlich für uns selber, dass wahrscheinlich kommen wir nie an die Missetaten von David heran. Und trotzdem ist Gott bei David gewesen. Also natürlich hat er auch Reue gefordert und Buße. Er hat David ja auch gestraft für wir wissen, dass ein Kind von ihm gestorben ist zum Beispiel. Gott hat auch gestraft, das ist die unangenehme, vielleicht aber auch die gerechte Seite Gottes. Also er hat David eine Grenze gesetzt und gesagt, so kannst du nicht weitermachen, so böse. Du musst wieder in meinen Wegen wandeln. Aber er hat Geduld gehabt mit David. Er hat ihn nicht fallen lassen, denn David war ja sein geliebter Sohn, so wie wir auch alle geliebte Töchter und Söhne Gottes sind. Er lässt David nicht fallen. Und das hat Nathan erkannt. Deswegen sagt er zu David, der Herr ist mit dir. Er hat es ein bisschen falsch interpretiert. Der Herr ist mit dir, deswegen sollst du dem Herrn auch ein schönes Haus bauen. Das hat er da so ein bisschen in den falschen Hals gekriegt. Aber was stimmte war, der Herr war nach wie vor mit David. So, und jetzt spricht Gott und sagt zu Nathan, jetzt sag mal dem David, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Haus gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten geführt habe, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Und wie das aussah, haben wir ja eben gesehen. Vielleicht ein bisschen schöner, damals das Zelt unter Mose und den Israeliten vor David war das noch ein bisschen schöner. Aber hier macht Gott ganz deutlich, er braucht kein Haus und er wohnt auch in keinem Haus. Jesaja wird später Gott zitieren, im 66. Kapitel des Jesaja-Buches lesen wir das. Da lässt er Gott oder zitiert er, was er von Gott gehört hat. Da sagt Gott, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könnt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Und der erste Märtyrer zur Zeit von Jesus, Stephanus, der hat das noch einmal wieder aufgegriffen. Das könnt ihr in Apostelgeschichte nachlesen, im 7. Kapitel. Da sagt er, der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und dennoch brauchen wir Kirchen und Gemeindegebäude und sind froh darüber, über ein Haus wie dieses oder auch über die Pfarrkirche, wo wir jeden Donnerstag zu Gast sein dürfen, über alle Kirchen hier in Marburg, die auch sichtbar die Größe Gottes verkünden. Denn das war den Menschen ja früher auch wichtig. Es sollten Häuser sein zur Ehre Gottes. Natürlich haben die nicht geglaubt, die waren ja nicht dümmer als wir. Ja, die haben nicht geglaubt, dass Gott in einer Lade wohnt oder nur in einem Tempel wohnt. Die wussten auch, dass Gott nicht zu fassen ist. Und trotzdem musste sie Gott manchmal erinnern. Letztlich kann kein Kirchengebäude, kein Gemeindehaus Gott fassen. Letztlich muss Gott in uns Raum nehmen, in uns wohnen. Und das ist vollends durch Jesus geschehen, den Gott in die Welt gesandt hat, damit er unter uns wohnt, damit er uns mit seinem Geist erfüllt, sodass wir mit unserem ganzen Körper, mit unserem ganzen Sein ein lebendiger Tempel Gottes sein dürfen. Paulus hat es im 1. Korintherbrief Kapitel 3 mal so formuliert: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und der Geist Gottes in euch wohnt? Wow, das ist auch ein bisschen erschreckend, finde ich. Jeder einzelne von uns ist ein Haus des lebendigen Gottes. Aber auch zusammen sind wir das, als Gemeinde Jesu hier im Christustreff, aber auch als Gemeinde Jesu in Marburg, als Christi-Leib in der Welt. Wir sind ja ein großer Leib aus Evangelischen. Die Evangelischen sind ja quasi nur ein Augenzwinkern in der Weltgeschichte der Christen. Ja, als Evangelische, als Katholische, als orthodoxe Christen, als Geschwister aus den orientalischen Ländern, die eigentlich schon seit der frühesten Zeit ja Christen waren. Viele arabische Geschwister und Geschwister gerade im Nahen, was heute als Nahosten bezeichnet wird, die gehören ja zu den Ersten, die Jesus nachgefolgt sind. Alle zusammen, auch wenn wir uns manchmal einander total fremd sind, und das kann ja schon zwischen Evangelischen und Katholischen so sein, und wie viel mehr zwischen Evangelischen und Orthodoxen oder orientalischen Christen. Aber alle zusammen bilden wir den Leib Christi ab und sind wir dieser lebendige Tempel. Und Gott entschließt sich, in uns zu wohnen, wie er sich entschlossen hat, bei David zu sein, trotz unserer Fehler. Im Epheserbrief hat Paulus das so formuliert im 2. Kapitel: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und ihr seid Gottes Hausgenossen, also gehört zu Gottes Familie, ihr seid Gottes Familienmitglieder. Er baut auf den Grund der Apostel, also wir stehen auf den Schultern von anderen. Ja, wir haben uns nicht selbst zu Christen gemacht, sondern wir stehen ja auf den Schultern von anderen, die vor uns da waren, die uns Gott gebracht haben, die uns von ihm erzählt haben. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Also letztlich geht alles auf Jesus zurück. Er ist der Grund, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn, also durch Christus, werdet auch ihr erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also, das ist ein Geheimnis. Wir sind als Einzelne der Tempel Gottes, in dem Gott sich entschließt zu wohnen, in unserer sterblichen, demütigen Hülle. Aber auch als Christen hier in Marburg, in Deutschland, in der Welt, sind wir gemeinsam der Tempel Gottes. Ein weiterer Gedanke aus diesem Vers 6, wo Gott sagt, ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Gott geht mit. Er zieht umher mit seinem Volk, also auch mit uns. Er zieht umher mit seinen Menschen, so sagt er es von sich selbst. So wie auch wir, jeder Einzelne von uns und wir gemeinsam als Leib Christi mit Gott unterwegs sind. Also so eine Wechselwirkung. Ja? Gott geht mit uns, mit jedem Einzelnen von uns, jeden Tag. Er zieht mit uns umher. Also es ist etwas Flexibles. Er bleibt nicht in diesem Raum, wenn wir dann heute Morgen wieder nach Hause gehen. Er bleibt nicht in der Pfarrkirche, in der Elisabethkirche, wenn die Menschen, die da Gottesdienst feiern, heute Morgen wieder nach Hause gehen. Sondern er geht ja mit. Er zieht umher mit uns. Und wir ziehen auch umher mit Gott. Wir sind ja auch flexibel. Ja? Und wenn ich in eine andere Stadt ziehe, dann bleibt Gott nicht in Marburg zurück und in einer anderen Stadt habe ich halt Gott nicht mehr, sondern Gott geht mit und ich ziehe mit Gott umher. Ich gehe meinen Weg mit Gott. Der Kirchenvater Augustinus, der hat einmal gesagt, denn er, der in einer solchen geheimnisvollen Erhabenheit wohnt, Gott, hat auch ein Zelt auf der Erde. Sein Zelt ist seine wandernde Kirche auf Erden. Und hier muss man ihn auch suchen, denn in diesem Zelt ist auch der Weg zu finden, der ins Vaterhaus führt. Also manche sagen ja, und es gibt auch eine sehr moderne Bewegung, die sagt, ich brauche eigentlich keine Kirche, ich brauche nicht die Gemeinschaft der Christen, ich brauche nur Gott und Jesus und den Heiligen Geist und ich bin so ganz für mich Christ, das ist am besten. Das ist Quatsch. Ja, da lesen wir in der Bibel vom Anfang bis zum Ende was ganz anderes. Gott stellt uns in die Gemeinschaft der Christen, auch wenn wir manchmal aneinander leiden. Ja, das ist ja wie in einer Familie, da passt einmal die Nase nicht oder das Ohr oder der Mund sagt was Bescheuertes. Aber Gott, das ist gerade die Herausforderung, dass wir miteinander und aneinander wachsen. Dass Gott wohnt in dem wandernden Gottesvolk auf Erden. Und ja, wir brauchen einander als Christen im CT, als Christen in Marburg, in der Welt. Christen aller Couleur und aller Nationen sind letztlich das Zelt Gottes auf Erden, sein Tempel. Und Gott hat sich herabgelassen, letztlich ganz und gar in seinem Sohn Jesus, in diesem Zelt in uns zu wohnen und mit dem wandernden Gottesvolk auf Erden unterwegs zu sein. In unserem Bruder, in unserer Schwester, aus anderen Konfessionen, aus anderen Ländern wohnt Gott. Und durch uns Christen, das Zelt Gottes auf der Erde wiederum, wir sind der lebendige Tempel, da sollen Menschen Gott finden. Das ist das, was Augustinus sagte. Also es führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Der Weg zum Vaterhaus, der findet sich in diesem wandernden Gottesvolk, in diesem Zelt. Natürlich haben wir den Heiligen Geist, aber wir brauchen einander auch, um Gott zu erkennen. Einander auf Gott hinzuweisen. Durch uns Christen, das Zelt Gottes auf Erden, finden andere den Weg zum Vaterhaus. Und wenn wir jetzt eine Zeugniszeit machen würden, wie man das so schön sagt, auf Kananäisch, ja, also wenn wir aufstehen würden, einzelne von uns sagen würden, wie habe ich denn Gott gefunden, dann ist es natürlich erstmal durch andere Menschen. Natürlich hat Gott euch gerufen durch seinen Heiligen Geist, aber wir haben alle Menschen als Vorbilder gehabt, die uns in die Gemeinschaft Gottes gezogen haben, das wandernde Gottesvolk auf Erden. Da war für mich nochmal so die Ermutigung, auch der Gedanke, bin ich mir denn dessen bewusst, dass ich Gott in mir trage, dass ich Gott repräsentiere? Und das ist manchmal erschreckend, ne, wenn man so guckt, ja, wie ist man denn so drauf, so normalerweise. Aber es kann ja auch ermutigend sein und ich kann da auch beten drum und sagen, jeden Morgen neu, Herr, ich bin deine Wohnung, danke, dass du in mir Wohnung nimmst und ich möchte heute in dem Bewusstsein durch den Tag gehen, dass ich dich repräsentiere und dass ich ein Segen bin für andere. Also in uns, durch uns soll Segen zu den Menschen kommen. Oft genug ist das nicht so. Das ist bei mir nicht anders als bei euch. Aber ich denke, es kann besser werden. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass Gott in uns lebt, dass er durch uns andere segnen möchte, dann werden sicherlich noch einige mehr den Weg zum Vaterhaus finden. Auch durch uns. Vielleicht an der Arbeit, im Kollegen- und im Freundeskreis. Ein weiterer Gedanke. Gott sagt, solltest du mir ein Haus bauen? König David wird später seinem Sohn sagen, dem Salomo, das lesen wir in der ersten Chronik 22, mein Sohn, sagt er zu seinem Sohn Salomo, mein Sohn, ich hatte im Sinn, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen, aber das Wort des Herrn kam zu mir. Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt, darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf der Erde vergossen hast. Solltest du mir ein Haus bauen, vielleicht steckt das auch mit drin, nicht als Vorwurf Gottes, sondern als Konsequenz, als Faktum. Die charakterlichen Abgründe und das Fehlverhalten von David haben Gott schließlich genötigt, auch für David auch schmerzvolle Konsequenzen zu ziehen. Gerne hätte Gott David ein Haus gebaut, als Krönung seines Königtums, das wäre doch toll gewesen. Er, der große König, baut Gott ein wunderschönes Haus, von dem die ganze Welt redet. Aber es darf nicht sein. Gott setzt David eine Grenze um seines Ungehorsams willen. Vielleicht ist es auch was wir schon mal erlebt haben, dass wir uns falsch verhalten haben. Das ist ja nichts Neues, das passiert ja oft, dass wir Schuld auf uns laden, an Gott und anderen schuldig werden. Und natürlich gibt es Vergebung, das ist ganz klar. Wir bekennen es Gott, wir bereuen unsere Taten und Worte, wie David es ja auch gemacht hat. Und wir dürfen natürlich Gottes Vergebung empfangen und jeden Tag neu anfangen. Das steht fest, so fest wie das Amen in der Kirche. Aber, und das haben wir ja auch schon erlebt, wir müssen feststellen, dass eben nicht immer alles wieder gut wird. Heile, heile Gänschen. Beziehungen bleiben eben zerbrochen, Narben bleiben zurück. Im Zorn dahingesagte Worte können nicht mehr zurückgeholt werden und hinterlassen Wunden. Und wir merken manchmal schmerzlich, dass wir unserer Berufung als Kinder Gottes, die ja eigentlich ist, dass wir andere segnen sollen, dass wir dieser Berufung nicht gerecht geworden sind. Wir konnten den Segen und die Fülle, die Gott eigentlich für uns vorbereitet hatte, nicht ausschöpfen, unserer Ungerechtigkeit willen, weil wir halt einfach Menschen sind. Das ist so, aber es ist auch tröstlich zu sehen, dass Gott uns nicht fallen lässt. Und auch für David hat er eine Verheißung, auch wenn David nicht den Tempel bauen kann oder darf, wenn es da eine Konsequenz gibt für sein Verhalten. Gott lässt ihn trotzdem nicht fallen und macht ihm ein Versprechen, eine Verheißung, die über alles hinausgeht, was David sich erträumen oder was er begreifen kann. Der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Und jetzt kommt der Knaller, wenn nun deine Zeit um ist, Vers 12 und folgende, und du dich zu deinen Vätern legst, dann will ich dir ein Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewig bestehen. Also Gott sagt dazu David, du bist nicht würdig, mein Haus zu bauen. Du bist und bleibst mein geliebter Sohn, das ist keine Frage, aber mein Haus baust du mir nicht. Aber es wird einen geben, der würdig ist, mein Haus auf ewig aufzubauen. Einer aus deinem Geschlecht, das ist mein Geschenk an dich, David. Das ist eine Weissagung, die wir hier lesen. Es gibt ja messianische Weissagungen, so wie Christen glauben, auch schon im Alten Testament oder im Ersten Testament in der hebräischen Bibel. Da gibt es, so hat es die Kirche, die Christen von alters her geglaubt, da gibt es Worte, die auch schon auf ferne Zeit auf Jesus hingesprochen sind. Und das ist so ein Wort, wie wir Christen glauben. Eine messianische Weissagung, die nicht auf Salomo oder die anderen Söhne Davids begrenzt sein kann, denn sie sprengt so diese Grenzen des Menschlichen. Es muss einer sein, der Gott in Ewigkeit einen Thron baut, der Gott wirklich Ehre gibt. Und dieser jemand, das ist natürlich ein Hinweis auf Jesus Christus verstanden worden. Durch das Haus Davids, durch die Dynastie Davids, will Gott Israel, aber letztlich allen Menschen, die dazukommen, will Gott Israel heilen und uns heilen auf eine ganz umfassende Weise durch ein Nachkommen aus Davids Linie. Und wir im Nachhinein, anders als David, können das ja jetzt sehen, dass es Jesus, der Sohn Davids ist. Und so bezeugen es die Texte des Neuen Testamentes. Ich möchte euch da nur noch mal 2, 3 Texte vorlesen. Das finden wir im Neuen Testament, viele Texte, die auf das Alte Testament Bezug nehmen und sagen, diese Weissagung, das ist eigentlich in Jesus Wahrheit geworden. Wir lesen das, es ist ja bald wieder Weihnachten, deswegen kann ich auch was Weihnachtliches lesen. Wir lesen das, zumindest in den Geschäften ist es schon Weihnachten. Matthäus 1. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias. Von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter, von Abraham bis David, sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Also hier weist Matthäus, der Evangelist Matthäus, nochmal darauf hin, Jesus ist wirklich, steht in dieser davidischen Linie. Er ist der Nachkomme Davids, in dem sich die Verheißungen erfüllen. Und in Matthäus 1, ein paar Verse weiter lesen wir, da war ja Josef sich so ein bisschen unschlüssig, ist das Kind von Maria jetzt wirklich von ihm? Und er erhält in der Nacht Besuch von einem Engel, der ihm im Traum erscheint. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und im Lukas-Evangelium Kapitel 2, da lesen wir, da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth. Das war übrigens eine davidische Stadt. Also in Nazareth wohnten viele Nachkommen Davids. In das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er vom Haus und Geschlechte Davids war. Auf das er sich schätzen ließ mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Also viele neutestamentliche Texte, ihr seht das, bestätigen, Jesus ist der Sohn Davids, er ist die Erfüllung der Weissagung. Ein ganz interessanter Satz findet sich im Johannesevangelium, das ist ja so ein bisschen anders als die anderen, Markus, Matthäus und Lukas, die sehen sich recht ähnlich, aber Johannes, das Evangelium nach Johannes, das nimmt so eine Sonderstellung ein. Da heißt es im ersten Kapitel, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das kennt ihr vielleicht. Interessant ist, dass da im Urtext steht, hat unter uns gezeltet. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet. Da ist es wieder, das Zelt. In Jesus hat Gott sein ewiges Zelt unter uns aufgeschlagen. Ein Zelt, in dem immer Platz ist für uns. Ein Zelt, das nicht nur von einem Priester oder Hohepriester einmal im Jahr besucht werden darf. Ein Zelt, in dem jeder von uns willkommen ist. Ein Zelt, das immer offen steht. Jesus, das Zelt Gottes unter uns. Und David, der ja ein Poet war, trotz all seiner Fehler, hat er ja auch große, große Gaben von Gott gehabt, der ein Prophet war und der Gottes Antwort sicherlich nur, Prophet vielleicht auch, der Gottes Antwort nur im Ansatz erfassen konnte. Er wusste sicherlich noch nicht all das, was wir heute wissen dürfen, dank der Evangelien. Der wusste vielleicht noch nicht, dass dieser eine Jesus sein wird. Aber der antwortet Gott mit einer ehrfurchtsvollen Frage und auch einem Dank. Und das finde ich auch für uns nachahmenswert. Wer bin ich, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Aber nun hast du sogar das noch für zu wenig gehalten, Herr, und hast dem Haus deines Knechtes sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben. Also auch David hat nicht geglaubt, dass diese Weissagung sich nur auf Salomo beziehen wird, seinen unmittelbaren Sohn, sondern eine Weissagung für ferne Zeiten. David ist dankbar. Er kann das großartige Geheimnis, das Gott ihm da verkündet, noch nicht erfassen. Aber er ist dankbar. Das finde ich etwas Schönes, auch für uns zum Nachahmen. Wir dürfen dankbar sein über die geheimnisvollen Geschenke Gottes, auch wenn wir sie manchmal gar nicht richtig verstehen und erfassen können. Aber wir dürfen dankbar sein über das Geschenk, das er uns in Jesus gemacht hat. Wir können uns am Leben im Hier und Jetzt mit ihm freuen, mit Jesus freuen und auch auf das ewige Leben mit ihm. Und das soll auch mein Schlusspunkt oder mein Schlusssatz sein. Wir dürfen uns an Jesus im Hier und Jetzt freuen, aber auch auf das ewige Leben mit ihm. Im 2. Korintherbrief sagt Paulus, wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott. Ein nicht von Menschenhand errichtetes, ewiges Haus im Himmel. Und das Beste kommt noch, eines Tages wird Gott unverhüllt, Gott selbst unverhüllt unter uns zelten. Nicht nur sein Sohn, nur in Anführungszeichen, Jesus ist ja auch Gott, aber eines Tages wird Gott selbst, der Allmächtige, der Schöpfer des Kosmos, unverhüllt unter uns zelten und wir mit ihm. Aus der Offenbarung, da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht, das Zelt Gottes unter den Menschen. Und er zeltet mit ihnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Ich bete. Herr, noch weinen wir viele Tränen in unserem persönlichen Leben, aber auch über die Welt, wie wir es heute Morgen gehört haben, auch über das, was wir der Welt antun und der Schöpfung, unseren Mitgeschöpfen. Herr, und wir können dich da immer nur wieder um dein Erbarmen bitten. Bitte sei du bei uns jeden Tag, erbarm dich über uns und unsere Fehler und Schwächen. Aber Herr, wir haben auch Stärken, wir haben auch Gaben von dir bekommen. Und wir beten, dass du immer neu dein Zelt in uns aufschlägst, deine Wohnung in uns nimmst. Wir wollen dein Tempel sein, dein Zelt Gottes auf der Erde. Wir danken dir, dass du die Wohnung bist, in die wir jederzeit kommen können und dass du selbst auch Wohnung nimmst in uns, Herr. Das ist wirklich ein Geheimnis. Wir in dir und du in uns. Dafür danken wir dir. Amen.